Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 141. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode war ich in Frankreich unterwegs und habe im Jura die junge Winzerin Hélène Berthet-Bondet besucht. Sie ist zu Hause in der wohl berühmtesten Appellation des Jura in Château Chalon. Ich spreche mit ihr darüber, weshalb das Jura lange unter dem Radar blieb, ja, als rückständig galt, heute aber in den Augen vieler Weinexperten geradezu mythische Verehrung genießt. Kaum ein junger, ambitionierter Winzer, der nicht dorthin pilgert, um den Produzenten vor Ort ihre Geheimnisse der Weinbereitung zu entlocken. Die Winzer des Jura stehen weltweit an der Spitze einer Gegenbewegung zu all den glattgebügelten, charakterlosen Abfüllungen, die Land auf, Land ab die Regale füllen. Die Weine aus dem Jura haben diesen besonderen, individuellen Charme, den immer mehr Menschen bei vielen anderen Angeboten und Anbaugebieten so sehr vermissen. Doch was ist eigentlich das Besondere am Jura-Wein? Sind es die Kalk- und Mergelböden, das lokale Klima oder die einheimischen Rebsorten? Welchen Anteil an der zunehmenden Wertschätzung hat die Tradition der Weinbereitung Sous-Vaal, also die Reifung der Weine unter dieser besonderen Hefeschicht? Oder ist alles ganz anders und die genialen Cremants des Gebiets sind verantwortlich für die Renaissance? Fragen über Fragen. Lassen wir Hélène zu Wort kommen. Schließlich kennt sie das Gebiet und seine Besonderheiten aus dem FF. Deshalb Bühne frei für die Protagonistin der heutigen Episode, Bühne frei für Hélène Berthet-Bondet aus dem Herzstück des Weinbaugebiets Jura, der kleinen Appellation Château Chalon. Los geht's!
Hallo, ich bin Hélène.
Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Fein, dass du Zeit hast und zu Gast hier bei mir im Podcast Genuss im Bus bist. Super.
Bitteschön.
Hélène, sag doch mal unseren Hörern und Hörerinnen, wo genau befinden wir uns heute?
Wir sind jetzt im Château Chalon, ein kleines Dorf im Jura. Jura ist ein ganz kleines Weingebiet, Weinregion im Ostfrankreich. Es liegt genau neben der Schweiz. Wir sind hier im Château Chalon eine Stunde weit weg mit Auto von Genf.
Also, wenn ich an die Fahrt hierher denke, dann ging es ab Besançon nach Süden. Und wenn ich mir so weiter vorstelle, ich wäre noch ein bisschen weiter gefahren, dann wäre ich fast in Bourg-en-Bresse gelandet,
genau.
Oder?
Ja, Bourg-en-Bresse und wir sind ja zwischen Bourgogne und
Alpen.
Und
Schweiz,
genau.
Ja.
Und Schweiz, ja.
Okay, ja. Und es gibt hier ein paar Städte, die mir aufgefallen sind. Es gibt gar nicht viele, aber Arbois ist so ein bisschen das weinbauliche Zentrum.
Genau. Für Wein ist Arbois sehr zentral, sehr dynamisch, wobei es ist eine sehr kleine Stadt, 8000 Einwohner.
Ja. Lens ist ein bisschen größer.
Lens-le-Saunier, ja. Es ist quasi die administrative Hauptstadt vom Jura, ist größer mit 20.000 Einwohnern.
Okay. Und das Jura selbst? Ich glaube, Frankreich hat, glaube ich, im Moment 750.000 Hektar Rebland, meine ich.
Ja.
Das sind so ungefähr die Zahlen. Aber das Jura hat nicht viel mehr wie 2.000.
Ja, 2.000 maximal im Jura, genau.
Okay, ja. Das ist also nur ein Bruchteil, deutlich weniger als 1%. Und die Hauptappellation ist Côte de Jura?
Genau, es ist die größte geografische Appellation im Jura.
Okay, und dann gibt es aber noch kleinere, ne?
Ja.
Und ihr hier seid die allerkleinste?
Genau, Château Chalon ist die kleinste.
Ist die allerkleinste. Wie groß ist die?
Ja, ungefähr 50 Hektaren.
50 Hektar. Ja. Aber traumhaft schön gelegen.
Ja.
Ich bin gestern von Baume de Monsieur hier langgefahren, bin dann hoch. Und das ist schon imposant, wenn man von der Tiefe des Tals kommt und dann oben auf dem Hügel exponiert Château Chalon sieht. Die Weinberge schmiegen sich so an die Höhe und wenn man oben ist, denkt man, ja, es müsste doch eigentlich auch wieder runtergehen, tut's aber nicht. Oben ist man dann auf der Ebene. Ne?
Genau, genau, ja, ja, ja.
Es ist also, wie kommt dieses Tal da zustande historisch, weißt du das?
Ja, es ist also natürlich viele, also lange her, die Berge haben sich so getrennt durch die tektonischen Bewegungen von der Erde, und dadurch haben wir diese Tal und diese Reculé, diese ich weiß nicht auf Deutsch,
Reculé, ja, wie ist, kann man das erklären? Totes, also ein Tal, was kein, ja, was nicht durchgeht, ne?
Genau,
was ein
genau.
Ende hat.
Ja.
Das
ist typisch von hier.
Ja, war es ist geografisch wirklich spannend und deswegen auch von der Natur her, vom Naturerleben.
Ja,
ist schon, das zieht auch die Touristen an, oder?
Genau, natürlich. Ja. Jura ist sehr grün.
ja. Aber man würde nicht sagen, das ist ein von den Bergen geprägtes Weinbaugebiet, oder?
Nein, also es hat zum Beispiel mit Savoie nichts zu tun, es ist nicht so hoch. Also hier in Château Chalon, es liegt beim 500 Meter hoch, also es ist nicht, also für mich, das ist kein Bergweingut. Also.
Und die Rebanlagen, die Reblagen sind tiefer?
Ja, ein bisschen, also bisschen niedriger, ne? Beim 200-300 Meter.
Ja. Okay, also das ist im Grunde nicht viel anders wie im Burgund.
Genau, ja.
Gibt es andere Gemeinsamkeiten mit dem Burgund oder ist es eher doch anders?
Gemeinsamkeit mit zwei Rebsorten, Chardonnay und Pinot Noir, natürlich, sind gemeinsam. Aber sonst, ja, wir haben auch im Jura haben wir Kalk in unseren Böden, aber sonst, ja.
Kalk? Mir hat mal einer gesagt, ja, es ist richtig, es gibt in beiden Gebieten Kalk, es gibt in beiden Gebieten auch Mergel.
Mergel, genau,
ja. Aber das Verhältnis ist eher umgekehrt.
Wir haben wesentlich mehr Mergel, was typisch ist für Jura, diese Mergelboden, und was auch Technik für uns in der Arbeit sehr, es ist wirklich ein Challenge, mit Mergel zu arbeiten.
Ja, warum?
Ja, weil also Mergel ist ein schwerer Boden, und jedes Mal, wenn es regnet, es dauert mehrere Tage, bis ein Traktor zum Beispiel wieder in den Weinbergen gehen kann, und ja, es ist alles ein bisschen mehr kompliziert.
Okay, aber das ist in ärmeren Jahren dann besser, oder?
Ja, natürlich, ja, auf dieser Hinsicht.
Die Feuchtigkeit hält der Mergel besser.
Ja.
Und dann gleich die Frage, merkt ihr schon so ein bisschen Klimawandel bei euch auch?
Oh ja, natürlich, jedes Jahr. Ja, seit knapp 10 Jahren, wir haben natürlich immer mehr Frost, auch Hagel und
Spätfrost im Frühjahr.
Ja, Spätfrost im April oder sogar bis zum 10. Mai kann das passieren. Also es ist schwieriger geworden. Wir sind nie sicher, ob alles gut laufen wird oder nicht. Und letztes Jahr, 2020 und 2022, meine ich, wie im 15, das war sehr, sehr trocknet, extrem trocknet. Das ist auch ein Problem.
Ja. Und was macht ihr?
Wie reagiert ihr drauf? Dagegen kann man nichts wirklich machen. Ja, es ist das Problem, ja.
Alte Reben sind wahrscheinlich weniger empfindlich als junge Anlagen, oder wie?
Ja, es kommt drauf an, wo die Reben gepflanzt werden, also vom Böden und auch vom wie könnte ich das sagen? Die Orientation, also Süd
oder Ausrichtung, ja.
Ja. Ja. Im Moment haben wir keine
Lösung.
Super Lösung.
Bei uns wird mittlerweile auch schon diskutiert, ob die klassischen Lagen, die über die letzten 100, 200 Jahren die besten waren, ob das auch die besten bleiben können.
Genau, ja, bei uns ist auch eine Diskussion, natürlich.
Jetzt gibt es vielleicht ehemals kühlere Lagen, nördlich oder wie auch immer ausgerichtet, die auf einmal gewinnen, oder?
Genau, ja.
Und das kann ja auch mitunter mit den Rebsorten sein, ne? Es hat sich die letzten 100, 200 Jahre haben sich bestimmte Rebsorten gerade auch nach der Reblausplage
herausgebildet, so doch eine starke Konzentration überall auf wenige Sorten und viele andere Sorten sind verloren gegangen.
Ja, leider.
Ja, leider sagst du. Ich denke auch, zum Teil ist es wirklich leider, weil möglicherweise sind da einige dabei, die mit den neuen Klimabedingungen besser zurechtkommen.
Genau, aber deswegen, also in Frankreich, also zumindest hier im Jura, die verschiedenen Cahiers des Charges, also die Regelungen von den Appellationen, haben seit 2 Jahren eine riesige Arbeit gemacht, um diese Regelung neu zu schreiben. Und zwar, es wird dann ab jetzt erlaubt, ältere und andere Rebsorten zu pflanzen, damit diese andere Sorten mehr Säure in unseren aktuellen Weinen bringen. Mhm. Und das wäre eine Möglichkeit, diese Klimawandlung zu kämpfen. Also zumindest für die Frage von der Säure.
Ja, verstehe.
Ja, das ist vielleicht eine Zukunftslösung.
Enfariné
zum Beispiel, ja. Also ich glaube, ich gehöre zu der Generation, die diese verschiedenen Lösungen auswählen wird. Mhm. Und die nächste Generation wird dann uns beurteilen, ob das richtig war oder nicht.
Sie wird davon profitieren oder nicht.
Genau, ja.
Neben Enfariné, was ist noch? Welche Sorten?
Also Enfariné, Gringet, es ist eine Rebsorte aus dem Savoie. Aligoté war auch in Besprechung. Was gab es noch? Ja, ich habe die ganze
Piquelon?
Liste. Nein, ich glaube nicht. Das war nicht. Also, ich habe mir noch nicht die endgültige Liste geschaut, aber ja.
Also jedenfalls ab sofort.
Genau, ab sofort darf man pflanzen und bis 5% in einer Assemblage, also in einer Mischung benutzen.
Das ist der Anfang.
Ja, Anfang von etwas.
Wenn das sich bewährt, geht vielleicht irgendwann auch mehr als 5%.
Genau, ja.
Das heißt, die anderen Rebsorten, um die nochmal zu nennen, das sind die weißen Chardonnay und Sauvignon.
Genau.
Mhm. Und Trousseau, Pulsar und
Pinot Noir
für die Roten. Aber wenn ich so aus meiner Perspektive auf das Jura gucke, dann sehe ich doch überwiegend in meiner Welt überwiegend Weißwein.
Ja, stimmt. Ja.
Obwohl die Roten ja schon einen großen Teil ausmachen.
Ja. Aber es stimmt, dass Jura ist für die Weißweine mehr bekannt. Es gibt immer noch heutzutage Kunden, die entdecken, dass Jura auch Rotwein produziert.
Und Pulsar geht auch in Cremant, oder?
Ja, Pulsar kann man auch für Cremant benutzen, für Rotwein, für Vin de Paille auch. Ja. Aber Pulsar wird immer schwieriger. Das war immer eine schwierige Rebsorte, also weil kompliziert zu vinifizieren, auch kompliziert zu pflegen in den Weinbergen. Und jetzt, also ich wollte zum Beispiel neue Pulsar pflanzen. Ich finde nirgendwo neue Stöcke. Von Pulsar.
Neue Pflanzen?
Pflanzen, genau. Okay. Und es ist eine Rebsorte, die sehr, wegen Trockenheit, sehr empfindlich ist. Ja. Mhm.
Ist sie auch Eska empfindlich?
Ja, empfindlich zu alles.
Das habt ihr auch, ne? Eska ist
ein großes Thema. Ja, Eska haben wir auch, hauptsächlich auf der Rebsorte Sauvignon, leider. Sauvignon. Sehr empfindlich zu Eska.
Sehr schade, das geht dann schnell, ne?
Ja, es geht sehr schnell, ja.
Was ist so das Lebensalter dann? Wann kommt die, weiß man nicht, ne?
Nein, also man merkt es gar eher im Sommer, weil die Symptome zeigen sich, wenn das Wetter sehr trocknet und sehr heiß wird. Und deswegen, Eska kann immer da sein, aber in einem Jahrgang wie 21 merkt man das nicht, weil es war kalt und regnerisch. Aber letztes Jahr zum Beispiel, das war ganz klar, ja.
Und könnte der sanfte Rebschnitt da eine Möglichkeit sein, das in den Griff zu kriegen?
Ja, es ist jetzt, also ich glaube, heutzutage alle Winzer arbeiten mit dieser sanfte Schnitt. Man muss noch mehr warten, um zu schauen, ob das wirklich die gute Lösung ist. Ja. Hm,
verstehe. Und Rebkrankheiten ansonsten, was sind so die wichtigsten, mit denen ihr euch rumschlagen müsst?
Mildew, ja, natürlich, auf Deutsch Mildau.
Ja, Mehltau.
Mildau, genau, und Oidium.
Oidium,
genau, echter
und falscher Mehltau.
Die wichtigsten. Also historisch im Jura haben wir Weinbergen, die zum Mildew sehr empfindlich sind, weil wir normalerweise, also vor der Klimawandel, wir sind eine Region mit viel Regnen. Aber durch die letzten Jahre, es hat sich natürlich viel geändert und die einzige positive Seite von der Klimawandlung ist, dass wir weniger Mildew haben.
Mhm. Ja, verstehe.
Ja, es wird immer trockener.
Weniger also, feucht.
Ja. Genau.
Ja, ja, ja. Und die normalen Krankheiten, die ihr da zu bekämpfen habt, wie macht ihr das?
Also mit Kupfer, Kupfer. Und Soufre gegen Oidium, das ist
Schwefel?
Schwefel, genau.
Schwefel?
Schwefel, genau.
Ihr seid Bio, ne?
Genau, wir arbeiten biologisch seit 2010.
Okay, ja. Okay. Dann habt ihr dieselben Möglichkeiten wie die Winzer bei uns auch, ne?
Ja, genau. Ja,
völlig
klar. Ja.
Und wenn du hast eben gesagt, du wolltest neu pflanzen, welche Rolle spielen die Unterlagen dann für dich?
Wir benutzen die Nummer 3309 im Jura. Und wenn wir neue Pflanzen in eine schon existierende und ältere Weinbergen pflanzen müssen, das ist SO4. Die Nummer von dieser Unterlage. Und das ist auch eine mögliche Zukunftslösung wegen Frost. Wir suchen, also es gibt also Forscher in Frankreich, die suchen Unterlagen, die vielleicht ein bisschen später. Die Entwicklung starten können.
Ja. Ja. Da hat die Unterlage genauso einen Einfluss drauf wie oben drauf die Pflanze. Ne?
Genau, ja, ja, ja.
Und bei uns wird dann immer diskutiert, macht man dann, sucht man nach einem guten Klon oder macht man Selektion massal?
Ja.
Wie ist das bei euch?
Also bei uns, mein Vater hat alles mit Klon gepflanzt, weil er hat natürlich, also er hat in 85 ganz allein vom Null begonnen.
Okay.
Und in diesen Jahren, der hat so nur Klon benutzt. Und seit 2 Jahren, ich habe ein bisschen neue Parzellen gepflanzt und ich benutze Selection Massale.
Ja. Und welche Pflanzdichte strebt ihr an?
Also ungefähr 6000 Pflanzen pro Hektar. Ja.
Dann ist es noch maschinenbearbeitbar?
Ja, sicher. Also alle unsere Parzellen sind mechanisch bearbeitet, aber nur für Arbeitsboden und das Spritzen. Aber sonst alle andere Arbeiten sind bei Hand gemacht. Ja.
Vom Rebschnitt bis zur Lese, bis
genau,
zur Ernte.
Genau, ja, ja, ja. Ja.
Und dass und zur Ernte gleich, da braucht ihr Hilfskräfte von außen?
Ja, natürlich. Ich brauche ungefähr 35 Leute extra. Ja.
Bei wie viel Hektar habt ihr?
14 Hektar.
14
ja.
Und das Jura ist ja bekannt auch für seine ganz hohe Dichte, was den Bio-Weinbau anbelangt,
ja,
ökologischer
stimmt.
Weinbau. Wir haben in Deutschland, habe ich jetzt nochmal recherchiert, wir haben in Deutschland im Moment so 10, vielleicht 11%. In Frankreich, glaube ich, gibt es 15%. Und ich meine, im Jura gibt es 30. Ne?
30, genau.
Ja, das ist schon eine ganz andere Zahl.
Ja, eigentlich es ist so, die Jura ist historisch eine Region, wo die Leute so auch spontan in ihrem Leben sehr grün orientiert sind. Und deswegen ist es kein Wunder, dass auch die professionell, also beruflich die Landwirtschaftler, die Winzer auch biologisch arbeiten. Was sehr erstaunlich anscheinen kann, weil bei uns biologisch zu arbeiten in den Weinbergen ist relativ schwierig wegen dem Regnen, wegen den Böden.
Ja.
Also wenn wir als Jura-Winzer andere Regionen in Frankreich besuchen und wir schauen, wie das ist, wir denken, ach, das ist so einfach bei den anderen.
Und machen es trotzdem nicht überall.
Ja, genau, schade. Es ist einfach sehr schade, aber es wird wahrscheinlich noch ändern.
Ich habe ja hier vor ein paar Tagen die eine Messe besucht, diese Messe der Bio-Winzer hier.
Genau.
Was mir aufgefallen ist, neben der großen stilistischen Vielfalt der einzelnen Weine, ich hatte den Eindruck, es ist eine gute Stimmung zwischen euch allen gewesen. Es wurde viel hin und her gelaufen, auch mal Weine ausgetauscht, immer mal wieder ein Gruß. Und es war so eine sehr heimelige Atmosphäre, die ich da erlebt habe. Täuscht das oder hat?
Ja, das stimmt eigentlich. Das ist wirklich so. Und es gibt allgemein eine sehr freundliche Stimmung zwischen den Winzern im Jura und auch jeder ist sehr hilfsbereit. Also zum Beispiel, also ein Beispiel von frisch von gestern. Ich suche besondere Pflanzen für den Herbst. Ich habe eine Gruppe von Kollegen geschrieben, wer kann mir helfen, wo kann ich das und das finden, und sofort kriege ich eine Antwort. Mhm. Oder wir rufen uns, wenn wir ein paar Probleme haben, um einfach andere Meinungen zu haben, vielleicht eine Lösung, eine Hilfe. Es ist sehr, sehr nett. Und das, als ich, also vor zehn Jahren, habe ich in diesem Beruf begonnen. Es hat mir sehr geholfen, zu festzustellen, dass die Leute hilfsbereit sind und dass Leute freilich reden über was sie machen und wie sie es machen.
Ja, dann war mein Eindruck ganz richtig.
Ja, genau.
Ja, ich fand das auch so, wie die ganze Art dieser Menschen, wie sie auch gesprochen haben, unprätentiös, sehr bodenständig.
Ja, es ist sehr locker hier
im
Jura.
Ja, und im Grunde genommen passen, da kommen wir gleich noch zu, die Weine passen im Grunde genommen zu diesen Menschen sehr gut.
Genau, ja.
Passen sehr gut. Aber gerade kurz nochmal zurück, du sagst, du hast begonnen hier vor 10 Jahren.
Ja.
Und dann drängt sich natürlich die Frage auf, was hast du vorher gemacht und sag mal, wieso sprichst du auch so gut Deutsch?
Ja, ich habe eigentlich Deutsch studiert und ich bin 10 Jahre lang in Brüssel geblieben und ich war dort Übersetzerin. Und mein letzter Arbeitsplatz in Brüssel war Kulturassistentin bei der österreichischen Botschaft.
Alles klar. Deswegen muss ich mich nicht wundern über dein sehr gutes Deutsch. Toll. Ja, das ist wunderbar. Und dann hast du doch irgendwann gesagt zu deinen Eltern, ich möchte doch lieber zurück und
Genau, und Wein machen, also Übersetzerin zu sein hat mir gefallen, aber es ist grundsätzlich das Gleiche für ein ganzes Leben. In diesem Beruf als Winzerin,
das war's
jeden
los, ne?
Tag ist anders, jeden Tag ist nicht wirklich gut geplant und es passiert immer etwas Neues und es gibt überhaupt keine Routine. Und ich glaube, Routine ist einfach nicht mein Typ für das Leben allgemein.
Das heißt, du hast es noch nicht bereut?
Nein, ich bin sehr froh.
Ja, es ist in der Tat jeden Tag was Neues und das Leben vorher war vergleichsweise eintönig und immer wieder dasselbe.
Ja, immer wieder dasselbe und keine wirklich große Perspektive für die Zukunft. Also Übersetzen ist Übersetzen.
Ja.
Wenn man Wein macht, jedes Jahr ist anders, umso mehr seit ein paar Jahren mit der Klimawandel. Mhm. Also es gibt einmal zu trocknet, einmal zu regnerisch, einmal zu reif, einmal unreif. Also ich brauche täglich neue Challenge.
Okay.
Ja. Und ja, auf dieser Hinsicht bin ich gut.
Gut aufgestellt jetzt.
Genau.
Und am richtigen Fleck.
Genau.
Ja, das andere wird das überfordern, wird das kirre machen, wenn Sie jeden Tag was Neues haben.
Ja, natürlich. Also es ist wirklich, es gehört meiner Persönlichkeit und ich glaube, ich habe den Beruf gefunden, der das entspricht.
Und deine Eltern, die haben 85 angefangen, quasi genau. Aus dem Nichts, haben sie ein paar Parzellen gekauft. Und,
genau.
Und die haben ja vorher auch eine andere Laufbahn gehabt, ne?
Ja, also sie haben beide Landwirtschaft als Ingenieur studiert. Und mein Vater hat relativ lang studiert und er hat viel Zeit genommen, um zu denken, was er wirklich machen wollte. Und ja, im Endeffekt, er hat sich für Wein entschieden und besonders für Château Chalon. Mhm. Also denn er kannte schon diesen Wein durch seinen eigenen Vater.
Okay.
Und er ist hierher gekommen. Er hat ein Jahr lang beim Domaine Macle hier in Château Chalon gearbeitet. Und dann, er hat einfach sein Weingut begonnen. Der hat gleichzeitig gepflanzte Parzellen gekauft, damit er sofort Wein produzieren konnte und auch selbst gepflanzt.
Ja,
und mit den Jahren, er hat sich vergrößert und entwickelt. Mhm. Ja.
Ist es heute auch noch möglich, dass man Weingüter kaufen kann, Weinberge kaufen?
Nein, leider nicht. Also das, was er gemacht hat, ist wirklich sehr eigenartig und war möglich, weil es war den 80er Jahren, Jura war für keine Interesse, für kein Mensch.
So ist es.
Und das heißt, in diesen Jahren, es gab relativ viele freie Plätze in den Felden. Heutzutage es ist unmöglich, eine neue Parzelle zu kriegen.
Wann hat sich das geändert?
Vor 10 Jahren ungefähr, ja.
Gibt es so etwas wie ein Schlüsselereignis, wo man sagt, man sagt ja zum Beispiel 1982 hat Robert Parker das erste Mal die Bordeaux-Jahrgänge so in den Himmel gelobt und kam mit seiner Zeitschrift raus und das war so ein Start, ne?
Ja.
Wo man im Nachhinein sagt, das hängt miteinander ein bisschen zusammen.
Ja.
Gibt es bei euch auch irgendwas, wo man sagen könnte im Nachhinein,
ja, ich würde das Erfolg vom Jura so erklären. In den Jahren 2000 mehrere und immer mehrere Winzer im Jura haben mit Vin Houillé, also nicht oxidativen Weißweinen, begonnen und dadurch konnten sie neue Kunden finden und die Leute haben sich plötzlich für Jura interessiert, weil diese Sorte von Weinen ein bisschen einfacher waren. Und wenn die Leute diese Weine probiert haben, konnten sie sich für die anderen, die oxidativen Weißweinen interessieren. Und ja, das war für mich das Startpunkt. Ab diesem Moment wurde Jura-Weine immer mehr exportiert nach den USA, nach Japan und so weiter. Ja.
Wenn ich in Deutschland mit jungen, ambitionierten Winzern rede, die gerade von der Hochschule in Geisenheim kommen oder die schon ein paar Jahre, also die pilgern regelrecht ins Burgund und ins Jura, um zu gucken, was können wir lernen.
Ja.
Gerade auch im Hinblick auf Chardonnay.
Ja, ja, ja.
Spürst du da was von?
Ja, also einfach nur, um zu sagen, dass ich merke auch selbst seit ein paar Jahren, ich habe immer mehr Besucher aus der ganzen Welt und Leute, die Wein machen, ein bisschen überall, auch in Australien zum Beispiel. Sie kommen hier und wollen wissen, wieso kann man oxidativen Weißweinen machen, was sind das für Hefen, wie funktioniert das, und sie wollen wirklich Technik, die Wein verstehen, ja.
Okay, die quetschen euch aus.
Genau, und man merkt, also ich höre immer öfter, dass Winzer überall in Frankreich eine oxidative Cuvée machen, zum Beispiel nur zum Spaß, zum Probieren, wie das geht.
Wie das geht, um zu lernen, en passant.
Ja, ja, ja.
Ja. dann glaube ich, sollten wir mal über den einen Wein, der hier ja besonders im Fokus steht, gerade hier bei euch in Château Chalon, der Vin Jaune. Das ist ja nun der Wein, von dem du gerade gesagt hast, dass der ein bisschen schwieriger ist und dass der in der Vergangenheit möglicherweise ein Stück weit auch behindert hat, dass die Region noch bekannter oder sagen wir mal populärer war. Und als man dann auch andere Stile parallel entwickelt hat, hat man sich quasi auch für eine größere Zielgruppe geöffnet.
Ja.
So. Aber jetzt mal vielleicht in zwei Sätzen oder in drei oder in vier. Was ist ein Vin Jaune, der gelbe Wein?
Was ist ein Vin Jaune, ein gelber Wein? Es ist also, es wird gelb genannt wegen der Farbe, aber von der Weinprozess, es ist ein Weißwein. Das heißt, die Rebsorte ist Sauvignon. Es wird ein normaler Weißwein gemacht zuerst, also mit alkoholischer Gärung und dann malolaktischer Gärung. Und erst dann sind die Sachen ein bisschen anders, weil der Wein wird dann im Fass gefüllt. Die Fässer werden nicht wirklich 100% nachgefüllt. Und der Wein muss ein Minimum von 6 Jahren und 3 Monaten im Fass bleiben, ohne Nachfüllung. Das heißt, dass jedes Jahr eine Menge von diesem Wein verdünstet sich. Und durch diese Luft, durch diesen Kontakt zwischen Luft und Wein im Fass, kommen diese Hefen auf dem Wein. Und diese Hefen entwickeln sich auf der Fläche von dem Wein und geben dem Wein diesen sehr besonderen, starken Geschmack. Und diese Hefen, also man sagt auf Französisch Voile de Levure, es ist so eine Schleiche von Hefen.
Ja.
Und es verhindert eine zu wilde Oxidation.
Es ist schon ein bisschen oxidativ.
Natürlich, ja. Aber durch das Filter von diesen Hefen.
Ist eine Art kontrollierte Oxidation.
Genau, kontrolliert,
ja. Die Hefen schützen einerseits, erste Aufgabe, zweite Aufgabe ist sozusagen die Aromatik des Weins zu verändern in so eine, wie soll ich sagen, Mushrooms, pilzige, nussige Richtung. Also, wenn man blind verkostet und nicht so super viel Erfahrung vielleicht mit dem Verkosten hat, könnte man auch an einen Sherry denken. Ne?
Genau, das stimmt. Ja. Es gibt so ein Parallel mit Sherry-Aromen.
So ein Fino oder ein
Manzanilla.
Okay, 6,5 Jahre im Fass.
Ja.
Okay. Das ist eine ewig lange Zeit.
Genau.
Da geht viel verloren, ne?
Ja, natürlich. Also ungefähr ein guter Drittel von der ursprünglichen Menge geht in die Luft. Man nennt diese Teil die Engelsteile.
Genau. Das ist der Engelsteil, the Angels Part.
Genau.
Und ihr dürft nicht nachfüllen.
Nein, nie.
Strengstens verboten.
Ja.
Jetzt natürlich die Frage. Welche Rolle spielt A, das Fass, die Fassgröße, das Holz und zweitens macht es einen Unterschied, ob die erste alkoholische Gärung mit Reinzuchthefen startet oder mit natürlichen Hefen?
Also erste Frage, die Fässer. Wir verwenden nie ganz neue Fässer für solche oxidativen Weinen, also nur Secondhand-Fässer, die schon verbraucht werden, weil, wie Sie gesagt haben, die Aromatik ist schon sehr stark. Also wenn man dazu noch neues Holz gibt, das ist einfach zu viel im Mund. Die Größe von dem Fass ist 228 Liter, das ist so ein Pièce aus der Burgund und diese Menge ist eigentlich ideal, weil es maximisiert, kann man das sagen, es optimisiert der Austausch zwischen der Menge von dem Wein und die die Fläche von dem Fass. Ist das verständlich?
Ja, ist verständlich.
Okay. Ja, und die Fässer werden immer wieder verbraucht. Das heißt, hier bei uns, es gibt Fässer, die da sind seit 30, 35 Jahren und die immer verwendet werden.
Nun kann ich mir vorstellen, dass natürlich die, sagen wir mal, das Klima im Keller eine große Rolle spielt.
Ja,
umso trockener es ist, umso größer müsste doch die Verdunstung sein.
Genau, genau. Ja, ja, ja. Also bei uns in Château Chalon, und ich muss sagen, das ist ein Kriterium sozusagen von der Appellation, in Château Chalon haben wir Keller, die unten den Häusern sind, halb unterirdisch, würde ich sagen, also relativ kalt, ein bisschen feucht, und das heißt, dass der Wein wird sich sehr langsam und sehr fein entwickeln. Wenn die gelbe Wein im Gegenteil in einem Raum unter dem Dach gelagert werden, es gibt mehr Alkohol, also diese Weine sind stärker, ein bisschen, ja, schwerer, würde ich sagen.
Da ist der Verlust größer, die Konzentration.
Genau, die Konzentration ist mehr, intensiver. Ja.
Ja, verstehe. Also die Temperatur spielt eine Rolle, die Feuchtigkeit spielt eine Rolle.
Genau, Temperatur ist eigentlich nie gleich. Es ist auch das Gegenteil von vielen anderen Weinregionen, weil wir brauchen nicht, dass die Temperatur immer gleich ist. Also es kann im Winter am 10, 8 oder 10 Grad sein und im Sommer, wenn das wirklich sehr heiß draußen wird, 20, 25 Grad sein. Es ist kein Problem und man braucht, die Hefen brauchen zu fühlen, die verschiedenen Saison, also Jahrzeiten.
Okay.
Im Sommer sind sie mehr aktiv.
Okay. Ja. Über die lange Zeit ist sogar die Temperaturdifferenz positiv?
Ja.
So glaubst du jedenfalls?
Ja.
Ja, gut. Irgendwo habe ich mal gelesen, ist es aber schon, ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt, dass der Vin Jaune deshalb entstanden sei, wegen diesen Lagerbedingungen, dass es nicht möglich gewesen ist, hier aufgrund der Gesteine, die Keller sehr tief zu bauen. Und deswegen seien ja viele Keller oberirdisch gewesen. Und deswegen sei dann, wie du es erzählt hast, eben bei der Lagerung diese Hefepilz, die Florhefe entstanden.
Ja, es kann sein. Eigentlich, leider, niemand weiß wirklich hundertprozentig, wie dieser Vin Jaune zum ersten Mal entstanden wird. Ja.
Gibt es irgendwie einen Hinweis, Datum, wann der das erste Mal in irgendeiner...
Ich glaube, erster Hinweis stammt aus dem 15. Jahrhundert.
Okay. Ist schon eine Weile her.
Genau.
Wie groß ist die Produktionsmenge im Jahr?
Allgemein im Jura? Ich könnte nicht mit einer Menge antworten. Ich glaube, es ist knapp 5% von der ganzen Jura-Weinproduktion.
Okay. Aber natürlich in Château Chalon ist mehr.
Ja, also Château Chalon ist sehr, sehr klein und Château Chalon ist eine Appellation, wo nur Vin Jaune erstellt wird.
Und die anderen Weine sind dann Côte du Jura.
Genau, Côte du Jura.
Es gibt ja schon noch andere, ne?
Ja, natürlich. Ja.
Und der Anteil ist zurückgegangen in den letzten 10 Jahren an Vin Jaune?
Es ist sehr stabil eigentlich.
Ist stabil.
Sehr stabil.
Okay.
Genau, sehr stabil. Okay. Ja.
Ich dachte jetzt, weil die Ouillets und die anderen Typen mehr geworden sind.
Okay. Nein, es bleibt so. Okay. Ja, also bei mir zum Beispiel die Fläche von Parzellen, die zu Vin Jaune, also zu Château Chalon,
verwendet werden.
Bleibt das Gleiche und die anderen, die Vin Ouillet, werden in Côte du Jura in andere Dörfer gemacht.
Okay. Ja,
weil meine Parzelle sind sehr verteilt, über 15 Kilometer.
Okay, dann lassen wir den Vin Jaune mal Vin Jaune sein und denken jetzt mal, was gibt es noch? Da gibt es also dann noch Weißwein, die Chardonnay-Rebsorte.
Genau, ja,
aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Sauvignon nicht als Version auszubauen, sondern zum Beispiel, wie du sagtest, ganz klassisch.
Ganz klassisch, Sauvignon Ouillet, sagt man. Ja,
ja, ja. Ohne, das ist ohne diese Florhefe.
Genau, das ist sehr interessant, die beiden zu vergleichen, Sauvignon Ouillet und Sauvignon Oxidativ, weil also man merkt, dass die Aromen von den oxidativen Weinen liegen wirklich an den Hefen, weil die Aromatik in einer Sauvignon Ouillet ist sehr anders eigentlich. Ja.
Ja. Und natürlich spielt ja auch die Zeit spielt ja auch eine Rolle.
Ja, ne? Ja, klar.
Also ist gar nicht einfach, glaube ich, genau zuzuordnen, ne? Was ist Hefe, was ist Zeit, was ist Fass.
Nein, es ist so ein Melting Pot von allen Kriterien.
Ja. Und dann kommt noch die jeder Winzer hat eine andere Keller. Kellerflora spielt eine Rolle. Mhm. Also es gibt als zweiten dann den Sauvignon Ouillet ohne Florhefe.
Genau.
Dann gibt es Chardonnay, wahrscheinlich auch in beiden Versionen.
Genau, auch in beiden. Also wir haben Chardonnay mit den Hefen oxidativ, aber es wird in die Cuvée Tradition verwendet. Mhm. Das heißt eine Mischung von Chardonnay und Sauvignon. Mhm.
Und dann gibt es auch sozusagen Blends.
Ja, genau.
Sauvignon und
genau, Chardonnay, Sauvignon, Chardonnay.
In der Cuvée.
Genau, ja. Die Cuvée-Tradition. Mhm. Mhm. Ja, es gibt, eigentlich ist die Appellation Côte du Jura sehr frei. Es ist nur eine geografische Appellation. Das heißt, da drinnen kann man Rotweine machen, Blends oder kein Blends, oxidativ oder nicht oxidative Weißweine. Mhm. Es ist sehr frei und deswegen, das hast du bemerkt bei der Weinmesse Le Nez dans le Verre, es gibt eine Vielfältigkeit von Weinen und Stilen im Jura, weil wir durch diese Regelung ja viele Freiheit noch haben,
was sehr gut ist. Jeder Winzer kann sich so ein bisschen auch seinem Temperament und seiner Persönlichkeit gemäß auch verwirklichen.
Ne? Das ist gut, finde ich.
Ja. Das ist gut. Mhm. Das ist ja doch anders als zum Beispiel im Burgund.
Ja.
Da gibt es natürlich von den Lagen her, von den Handschriften der Winzer auch natürlich eine große Palette an Stilen. Ja. Aber die ist doch letztlich sehr viel kleiner, als das bei euch der Fall ist.
Ja.
Das sind die Stile ja,
klar.
Es geht schon weiter auseinander. Ja. Ja, du liebst diese Freiheit.
Ja.
Und ihr alle scheinbar. Und dann gibt es hier Rotweine. Ne?
Das
haben ja die drei Rebsorten vorhin genannt. Mhm. Die Rotweine haben den Malus, würde ich mal sagen, oder den Nachteil, dass sie vergleichsweise hell sind, leicht sind, aber das ist genau, weshalb ich sie mag.
Genau, ja.
Ich mag sie, weil man kann sie sehr gut gekühlt trinken.
Genau.
Trousseau ist ein bisschen dunkler, Pulsard oder Plusard ist ein bisschen heller.
Ja.
Ich habe auch Pinots am Sonntag verkostet, die waren sehr leicht, also gar nicht zu vergleichen mit dem, was man im Burgund bekommt. Klar. Also es ist eine ganz andere Stilistik. Ja. Wie hat die sich ergeben?
Also diese Stilistik liegt zuerst an die Sorten. Ne? Trousseau und Pulsard sind einfach so mit einer hellen Farbe und sehr frische Aromen. Mhm. Und also wir arbeiten in diesem Sinn. Das heißt, wir wollen nicht gegen der Natur von der Rebsorte gehen. Das heißt, ich bearbeite Trousseau und Pulsard zusammen mit Pinot Noir nur im Edelstahltank mit einer kleinen Zeit von Mazeration, das heißt ungefähr 10 Tagen. Mhm. Ich will, dass der Rotwein am Ende sehr frisch und sehr leicht trinkbar wird. Mhm. Und die Leute allgemein in Frankreich, aber ich glaube auch im Ausland, immer mehr diese leichte und einfache Rotweine trinken möchten. Ja, sie mögen das immer mehr. Also man hat keinen Magenschmerz und
ja, man hat es auch gemerkt bei diesem Tasting. Jeder Winzer hat den Rotwein zuerst ausgeschenkt.
Ja, immer. Ja, das ist eine Regelung
Und die Weißweine waren im Grunde genommen alle ein Stück komplexer, ein Stück ausdrucksstärker.
Ja, ja,
ja. Und deswegen macht das total Sinn und auch die Temperatur.
Ja.
Gab es keinen Unterschied eigentlich zwischen...
Nein, eigentlich, ja.
Ja. Ja. Also diese drei Roten, habt ihr die auch im Portfolio?
Genau, also wir haben drei verschiedene Parzellen, die wir jedes Jahr zusammen mischen. Es ist die Cuvée Trio mit Trousseau, Pulsar und Pinot Noir.
Alle also du zusammen. Hast nur einen Rotwein im Grunde genommen aus diesen...
Genau, genau, ja.
Und dann gibt es noch zwei andere, nämlich den Vin de Paille.
Ja, Vin de Paille. Paille ja.
Und den Macva.
Ja, genau. Das sind
Erzähl
noch
mal, was
zwei
ist das?
Andere Spezialitäten. Vin de Paille ist keine Spätlese. Also die Trauben werden normal am Beginn von der Ernte geschnitten. Und dann die Trauben müssen ein Minimum von 6 Wochen trocknen in einem Raum unter dem Dach. Mhm. Das Lokal wird nicht geheizt, aber die Luft kann man, die Ventilation.
Nicht nur Fenster auf, sondern
genau.
Du kannst auch eine Maschine hinstellen.
Genau, ja. Und nach dieser Zeit vom Trocknen werden die Trauben gepresst. Der Ertrag ist leider sehr, sehr gering. Man braucht 100 Kilogramm von Trauben, von frischen Trauben, um 20, 25 Liter von Vin de Paille zu machen. Deswegen wird diese Vin de Paille immer mehr selten, weil also wir haben immer Ertrageschwierigkeiten wegen der Klimawandlung und es wird immer schwieriger, diesen Wein zu produzieren. Wenn die Trauben gepresst sind, es gibt noch 3 Jahre lang Reifung im Fass.
Auch im 228?
Genau, okay. ja.
Ist theoretisch ja vergleichbar mit dem Italien Vinsanto?
Ja, eigentlich schon.
Strohwein, ne?
Ja, Strohwein, genau. Ja. Und also der zweite Macvin. Ist auch etwas Besonderes. Es ist eine Mischung von frischen Traubensaft, also frisch gepresst, keine Gärung, mit Alkohol, also Triester.
Ja, Krabber.
Genau.
So was Ähnliches, ne?
Genau.
Triester-Schnaps.
Ja. Trister Schnaps. Es ist, die Mischung ist 2/3 von Saft, Traubensaft, mit 1/3 von Trister Schnaps.
Okay.
Ja. Und dann noch 2 Jahre lang Minimum. Alkohol liegt beim 17%. Ja, ja. Es ist eher ein Aperitifwein bei uns, ja, traditionell als Aperitif. Ja.
Beide verloren an der Bedeutung oder nur der Vin de Paille?
Nur der Vin de Paille, okay. Ja.
Okay. Ja. Und was viele mit dem Jura verbinden, ist sicherlich auch der Crémant.
Ja, Crémant du Jura.
Das, glaube ich, ist sehr beliebt.
Ja, stimmt, ja. Ja, Crémant du Jura kann mit Chardonnay gemacht werden, also zumindest 70% Chardonnay, aber man kann auch entweder die Rotrebsorten benutzen oder auch den Sauvignon.
Auch, also alles.
Ja. Und das Prozess ist eigentlich so ein Champagner-Prozess.
Wie in anderen Regionen
genau.
Auch. Ja. Und die Bedeutung hat, glaube ich, gewonnen in den letzten Jahren.
Ja. Crémant du Jura hat viel Erfolg, wird sehr viel exportiert, nach verschiedenen Ländern, ja.
Und wenn du jetzt dich nochmal in die Adlerperspektive hochschwingst und nochmal überlegst, du sollst einem Fremden erklären, wieso du glaubst, dass das Jura in den letzten Jahren so viel Erfolg hatte. Die 2, 3 wichtigsten Points, was glaubst du?
Ich glaube, dass die Leute heutzutage mehr authentische Weine suchen mit Persönlichkeiten von Leuten. Und im Jura, wir sind noch sehr, also kleine Winzer mit keine große Fläche. Wir arbeiten mit der Familie. Wir sind keine kleine Betriebe, wo der Winzer wirklich persönlich der Wein macht. Und das wollen die Leute. Sie wollen originale Weine. Sie wollen nicht mehr die große standardisierte Cuvée von anderen Regionen. Und ja, deswegen kleine Regionen wie Jura und andere in Frankreich sind immer mehr erfolgreich. Ja.
Ja, glaube ich auch, dass die Authentizität eine große Rolle spielt. Auch dass das Jura, wie ja letztlich nur wenige Regionen auch in den letzten 20, 30 Jahren, keinen Moden gefolgt ist. Ne?
Ja.
Man hat ja festgehalten am Vin jaune. Das ist ja, ich weiß noch, vor 20 Jahren, als ich die Ausbildung zum Weinakademiker, dieses WSET 4 gemacht habe, da kannten sehr wenige diesen Wein überhaupt, und er galt ein bisschen so als Dinosaurier, so zum Aussterben verdammt, so ungefähr. Ne? Nach dem Motto, das dauert nicht mehr lang, dann gibt es ihn nicht mehr. Und siehe da, das hat sich alles ganz anders entwickelt. Und auch dann diese große Individualität der Produzenten, ne? Die sich erlauben, die sich Individualismus erlauben.
Genau, ja. Jeder hat seine oder ihre Stilistik und ja.
Ja. Und welche Rolle spielen hier im Gebiet die Naturweine?
Naturweine sind relativ sehr präsent im Jura. Die Leute, die Naturweine machen, sind wirklich ganz, ganz kleine Winzer mit einer sehr geringen Fläche. Und die auch sehr erfolgreich sind, ja. Aber man merkt auch, dass Naturwein auch versucht werden bei größeren Winzer. Also man kann zum Beispiel eine Reihe von 10 eher klassische Weine haben, und einer wird naturorientiert. Also jeder versucht etwas damit zu machen, ja.
Aber du siehst jetzt nicht so das Jura als Pionier für.
Schon teilweise. Es gibt natürlich ein paar berühmte Namen im Jura, die im Bereich Naturwein pioniert sind. Ja, klar.
Ist das Labbé oder wer ist das?
Ah, Pierre Auvernois auf jeden Fall ist der echte Pionier. Ja.
Ja, also da pilgern einige hin, um zu gucken, wie gelingt das, ne? Und die wundern, ihr wundert euch vielleicht, wieso kommen die, das machen wir doch schon immer so. Ja. Dann lass uns doch mal vielleicht gucken auf euer spezielles Portfolio und überlegen, du hast vorhin gesagt, wir könnten mal zwei, drei Weine probieren. Was wäre das?
Ich glaube, man könnte den Rotwein Trio probieren und dann als zweiter der Sauvignon Ouillé und natürlich den Château Chalon als gelber Wein zum Schluss. Was meinst du?
Das ist eine gute
Ja,
Idee. Ja.
gut, okay.
Also, das ist der Trio, das Jahrgang ist 21, ne?
Genau, ja.
Dann zum Wohl.
Zum Wohl.
Ja, das ist so, wie du ihn beschrieben hast, ne? Wunderschön von der Frucht geprägt. Jetzt nicht fruchtig in so einem kitschigen Sinne, sondern sehr angenehm, dezent. Und Gerbstoffe, also wenn man mal sagt, früher haben viele gesagt, in Deutschland, französische Rotweine sind sehr stark Gerbstoff- und Tannin geprägt.
Ah.
Das ist das Gegenteil, ne?
Genau. Es gibt Leute, die eigentlich nicht glauben, dass dieser Wein ein Rotwein ist, aber eigentlich schon.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich trinke sehr gern diesen Wein im Sommer.
Absolut.
Frisch wie ein Rosé eigentlich. Ja? Wenn die Temperatur draußen wirklich heiß wird, kann man ruhig in die Eis den Wein
Ja,
lassen, ein paar.
geht auch mit
Ja,
10 Grad
genau.
Temperatur trinken nachher. Ja.
Mit Grillen. Also es geht eigentlich,
Ja.
solche leichte Rotweinen passen eigentlich mit
Universal.
allen.
Ja,
Ja. Ja, das ist sehr praktisch.
das ist ein fröhlicher, ein ja, ein fröhlicher Zeitgenosse,
Genau,
der gute Laune versprüht und
ja.
unkompliziert ist und trotzdem, wenn man genauer hinschmeckt, nicht simpel.
Ja.
Ja, absolut. Also es ist schon ein Mix zwischen, ja, dieses Pfeffrige auf der einen Seite und je nachdem, wie die Nase, das Süße, ist ein schönes Spiel. Eine schöne Säure, eine schöne Frische.
Ja, und?
Ganz dezente Gerbstoffe hinten, ganz dezent, aber das rundet das Ganze ab.
Ja, sehr trinkbar auch, weil 21 war sehr regnerisch und kalt und liegt das Alkohol beim 12 Grad. Also wirklich sehr einfach zu trinken. Keine Gefahr.
Absolut. Ja. Fein. Und das machen viele, ne? Dass sie die Rebsorten
zusammenmischen?
Ja, oder?
Ja, ab und zu, ja, schon. Ja, ja. Wir machen das systematisch, aber ja, weil die Parzellen sind zu klein, um einmal Trio, einmal Trousseau allein, einmal Poussard allein zu machen. Aber die Mischung kann man ja allgemein.
Wie viele Flaschen machst du davon?
Boah, es kommt drauf an. Ja. Aber für ein normales Jahr, das wäre 4000 Flaschen.
Ist nicht viel.
Nein, nicht viel, leider. Ja, ja, ich bräuchte mehr rote Pflanzen. Ja.
Ja. Ja. Es geht nicht so schnell, ne?
Nein, und ich finde keine neue Fläche sowieso. Es gibt keinen Platz mehr. Es ist alles voll.
Und ein paar Bäume wegmachen und das geht auch nicht.
Nein, die Bäume brauchen wir auch. Unbedingt. Ja. Unbedingt, immer mehr. Ja, ja.
Ja. Helene, du hast jetzt eingeschenkt Savagnier.
Genau, Savagnier, ja.
21. Jetzt zur Rebsorte nochmal. Ist das Traminer?
Nein, es ist ein Sauvignon.
Okay,
aber
was ist das mit dem Traminer?
Ja, Sauvignon, die Rebsorte Sauvignon ist eigentlich mit Traminer genetisch verwandt.
Okay, verwandt. Okay.
Verwandt, ja. Und für mich mit so einer Cuvée, also Sauvignon Houillé, nicht oxidativ, ist diese Verbindung mit Traminer ganz klar. Schon am Nase, ja.
Ist natürlich nicht diese aromatische Variante Gewürztraminer, sondern der klassische Traminer. Ne? Das ist ja nochmal eine ganz andere. Ist in Deutschland nicht so verbreitet. Wir kennen eher, wie auch im Elsass, den Gewürztraminer.
Ja.
Wenngleich, sagen wir mal, so ein ganz kleines bisschen auch an Rose und Litschi drin ist. Das ist jetzt nicht so wie beim Gewürztraminer, aber man müsste lügen, wenn man sagt, man erkennt es nicht.
Ja, stimmt. Ich finde, am Nase riecht man nach exotischen Früchten.
Fast alles, was auch ein Gewürztraminer hat, nur ein, zwei Stufen weniger intensiv.
Genau, ja, ja, ja. Nicht so expressiv, aber die Aromatik ist fast das Gleiche.
Aber, ja. Einen großen Unterschied gibt es, ne? Die Säure.
Genau, die Säure.
Also Gewürztraminer ist säurearm und hier haben wir große Lebendigkeit.
Viel, genau. Und auch die, ich würde auch noch dazu sagen, Salzigkeit auch.
Ja,
absolut. Das hat man auch nicht in Traminer.
Ja. Im Finale, total.
Ja. Also der Wein heißt, diese Cuvée heißt Savagnier mit IER, das ist der Name von der Ort, von der Parzelle. Okay. Es ist wie ein Lieu-dit, aber die Rebsorte ist Sauvignon. Ja, ich sage das ist ein bisschen verwirrend
einfach.
Für die.
Ja, ich habe schon mal gedacht, wie schreibt sie das hier? Okay, Sauvignon aus der Lage.
Genau, Savagnier.
Savagnier.
Ja. Okay. Auch für die Franzosen, das ist sehr verwirrend. Sorry.
Das schadet ja nichts, wenn beim Weinverkosten und Einkaufen auch sozusagen der Intellekt ein bisschen gefordert wird.
Genau.
Ja, ist ja logisch, ne? Auch das, wie der sich jetzt präsentiert, dass das nochmal auch ein anderes Publikum anspricht als nur Version daraus. Ne? Ganz klar. Und verblüffend gut gelungen ist diese große Bandbreite zwischen ganz großer Lebendigkeit, Frische und Temperament und diese Säure und auf der anderen Seite das doch Cremige.
Ja, genau.
Das Cremige, was Fülle, nicht zu voll, aber dieses wunderschöne Mundgefühl.
Ja,
ne?
ja.
Das wäre alleine das wäre langweilig.
Genau,
langweilig. Alleine die Säure wäre zu anstrengend, aber in der Kombination ist es großes Kino.
Und ich bin mit dir einverstanden, diese Kombination ist sehr erstaunlich, sehr unerwartet und man merkt, also das ist so jedes Jahr, egal wie das Jahrgang gelaufen wird. Ich merke diesen Kontrast jedes Jahr, was für mich sehr interessant ist. Also man will immer mehr.
Genau. Es fühlt sich gut an und es erfrischt gleichzeitig. Und deswegen wahrscheinlich auch ein genialer Speisenbegleiter.
Genau, ja. Und auch interessant war auch, dass diese Blanc Rouillé, diese nicht oxidative Weißweine, endlich andere Begleitungen ermöglicht haben, weil mit oxidativen Weißweinen hat man sehr traditionelle und sehr cremige, fette Speisen. Und hier kann man zum Beispiel ein japanisches Essen haben mit Rohfisch zum Beispiel. Es ist wirklich super zusammen. Ja,
ja, absolut. Ja, genau, Vergeon, das haben wir immer, den Comté.
Ja, Comté.
Und Coco Vergeon,
genau. Morscheln. Was auch super ist, ne? Super.
Das Spektrum kannst du so erweitern.
Genau, ja.
Ja, mit drei Weinen im Grunde genommen, ne?
Ja.
Und den roten dazu und dann hast du ein riesiges Spektrum.
Ne? Genau, ja. Und eigentlich kann man mit alle Jura-Weinen ein ganzes Essen machen. Ja, vom Aperitif bis zum
Digestif. Am Schluss.
Genau, ja.
Aperitif hast du den Grimmer.
Ja.
Ja, ja, ist groß. Ihr seid sozusagen ganz autark.
Ja.
Château Chalon, also Vergeon. Wie oft trinkt ihr das sowas?
Ja, nicht so oft eigentlich. Ne? Ja. Auch wenn ich könnte jeden Tag davon trinken, aber auch für uns als Winzer, es ist ein Wein für Ausnahme, für besondere Angelegenheiten, also Weihnachtsessen, Geburtstagsessen, also weil, also es verlangt auch, wie gesagt, früher eine bestimmte Küche. Also es kann nicht mit Pizza oder Lasagne passen.
Ein ungeheuer geschmacklich intensiver Wein, der einen starken Partner braucht. Oder man trinkt ihn solo. Ne?
Ja.
Und dann hat man das Problem nicht. Wie wenn man so eine Flasche aufmacht, über wie viele Tage kann man das gut trinken? Eine Woche gut, ne?
Oh ja, ich kann eine offene Flasche bis einen Monat behalten.
Weil das macht dann auch Sinn,
dass
man sagt, man kann das auch mal als Aperitif trinken.
Ja.
Genau. Weil es hat was Anregendes. Und wenn man dann sagt, das ist dann fürs Essen too much, dann
genau, einfach so
zum Aperitif mit
Comté, Käse und Nüsse.
Oder wie du sagst, final.
Genau.
Noch zum Abrunden ein bisschen Comté dazu.
Ja.
Wie viele Kühe gibt es hier in der Region?
Wie viele Kühe?
Ich habe viele gesehen.
Ja.
Oh ja.
Hast du sie gezählt?
Nein. Aber ich glaube, es müssen 100.000 sein oder so.
Ja, natürlich. Ja. Es ist sehr viel. Also die Comté-Branche ist sehr dynamisch, sehr erfolgreich. Und es ist, finde ich, wirklich super in einer Region, wenn zwei Produkte so harmonisch zusammen sind. Das ist wirklich toll. Ja.
Vielleicht ist ja auch das eine entstanden, weil es das andere gibt. Oder?
Genau, eben. Das ist auch eine Theorie für Vergeon. Ja.
Das ist schon ein starker Charakter, ne?
Ja.
All die Aromen, die wir Pilze und Nüsse.
Auch Richtung Curry.
Absolut, viel Curry.
Ja. Deswegen, also wenn man nicht diese traditionelle Jura-französische Speisen machen will oder Es gibt auch eine Alternative mit asiatischer Küche, indianischer Küche mit Curry. Es passt wirklich ganz gut zusammen.
Dann aber vielleicht kein so super scharfes Curry. Mhm. Es darf geschmacklich intensiv sein, geschmacklich aromatisch, aber jetzt nicht diese ganz scharfen Curries, weil das ist mit dem hohen Alkohol,
genau,
verträgt sich nicht so.
Genau,
gut.
Aber ein leichtes Curry, mhm, funktioniert mit einer cremigen Soße und Curry.
Absolut. Macht Appetit, klar. Ja. Wo gehen die Winzer hier im Jura essen? Was sind die beliebtesten 2, 3?
Ja, eben hier im Château Chalon. Wir haben seit 3 Jahren ein tolles Restaurant. Das heißt Le Bouchon du Château. Und ja, die Küche ist wirklich von einem tollen Niveau, muss ich sagen. Sonst gibt es andere sehr guten Adressen in Arbois. Le Bistronome, Les Caudalies, Le Grappio. Also tolle Plätze.
Helene, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Was hast du für Pläne? Gibt es ja noch Pläne, wo du sagst, das will ich in den nächsten Jahren mal angehen?
Ja, meine Pläne sind also in den Weinbergen immer mehr nachhaltig zu werden wegen der Klimawandlung. Also ich habe schon mit Selection Massal begonnen, wie gesagt. Vielleicht auch Bäume pflanzen. Es ist auch etwas, was mir an Herz liegt. Ich möchte auch, dass meine, wie sagt man das, die Leute, die mit uns arbeiten, immer mehr über Wein lernen, Wein wissen, also immer ein bisschen weitergehen in der Technik. Und ja, also es gibt so eine ganze Reihe von Kleinigkeiten, also die für mich so wichtig sind im Keller und draußen in den Weinbergen.
Ja. Das Klima hier unter den Winzern wird helfen,
ja,
weil das ist ein gutes. Wie steht es um deine Eltern? Sind die noch ein bisschen aktiv? Oder?
Nein, nicht wirklich. Sie sind beide pensioniert, aber sie wohnen hier 10 Meter weit weg. Das heißt, also manchmal hilft mein Vater ein bisschen mit Kleinigkeiten, aber der ist zufrieden, seine Pension genießen zu können, und er hat andere Hobbys und Interesse jetzt.
Er ist jetzt etwa 70 oder wie alt ist er?
Noch nicht, 78. Hm. Ja.
78 ja. Oder 68?
68, Entschuldigung.
68, ja. Okay. Oh nee, das ist noch nicht so alt.
Nein, der ist noch sehr dynamisch, okay, und hat viele persönliche Projekte. Ja,
das ist doch super.
Ja.
Wenn er weiß, er hat es gut übergeben,
genau,
das Projekt Weinbau ist in guten Händen.
Ja.
Helene, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Schön, dass du hier bei Genuss im Bus dabei warst.
Ja, bitteschön.
Und
es war viel Spaß.
Danke, wünsche dir für die nächste Zeit alles Gute.
Dankeschön, danke für den Besuch.
Sehr gerne. So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Helene Berthet-Bondet aus dem Herzstück des Weinbaugebiets Jura, der kleinen Appellation Château Chalon. Sie hat mir zum Abschied meines Besuchs gestanden, dass sie sich über Besuch aus Deutschland besonders freut und sich für jeden Zeit nimmt, der ihre Weine probieren und kennenlernen möchte. Nur vorher anmelden sollte man sich. Ich jedenfalls habe das Jura, die Landschaft, das Essen und insbesondere auch die Menschen mit ihrer unprätentiösen, ungemein bodenständigen Art ins Herz geschlossen und träume bereits heute von einer weiteren Reise ins Gebiet. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Lasst euch überraschen, wen ich dann ans Mikrofon hole. Es ist wieder eine Winzerin, so viel zumindest darf ich heute bereits verraten. Wie immer freue ich mich, wenn du wieder einschaltest und dann dabei bist, wenn eine weitere Ausgabe von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken.